Hallo Freunde der Zina am BWZK Koblenz. Willkommen zum Podcast Klinische Notfallmedizin. Das heutige Thema ist Trommelwirbel,
das akute Aortensyndrom oder das Doppelschlauchsystem. Ist mehr immer besser? Welche Fragen kommen einem so in den Sinn, wenn man über die Aortendissektion oder das akute Aortensyndrom nachdenkt? Wenn man sich die Literatur dazu durchschaut, dann kommt da immer, Einstieg ist der Physician, also wir denken daran. Aber wann denken wir überhaupt an die Aortendissektion? Und ist das auch wahrscheinlich? Also wie sind die Wahrscheinlichkeiten überhaupt? Und damit beginnen wir schon mit unserem Algorithmus. Denn den Verdacht zu haben, der muss uns ja erstmal kommen. Wenn der Patient das ganz Typische bietet, was man immer in den Büchern liest, also plötzlicher Rückenschmerz, Brustschmerzen, Blutdruckdifferenz links gegenüber rechts, dann ist es ja einfach. Dann denken wir dran, dann arbeiten wir es ab. Aber wann sollten wir daran denken, wenn es nicht ganz so einfach ist? Ich habe mal ein bisschen was zusammengestellt und das ist neben der typischen Präsentation der Brustschmerz plus eins. Der Brustschmerz und der Rückenschmerz und die TIA, also das neurologische Symptom, das da war, jetzt ist es wieder weg, aber auch 1 plus Brustschmerz. Also das heißt, ich habe eine TIA und man unterhält sich mit dem Patienten und er sagt, ja, ich hatte auch diese schrecklichen Brustschmerzen. Und dasselbe gilt natürlich für den Rückenschmerz. Wie tritt das auf? Nun, die reißenden Brust- und oder Rückenschmerzen, der plötzlich maximale Rückenschmerz, das sind Dinge, die uns einen sehr guten Hinweis geben. Bei bestimmten Vorerkrankungen oder vorbestehenden Zuständen ist die Wahrscheinlichkeit höher. Also das Marfan-Syndrom als eines der Beispiele für Veränderung des Bindegewebes, kürzlicher Herzkatheter, also iatrogen ausgelöst, Zustand nach Aortenklappenersatz, eine bikuspidale Aortenklappe, also nicht der typische Mercedes-Stern, sondern halt ein Segel weniger, was zu vermehrtem Stress führt und die Riesenzellarteriitis als eine der Arteritiden, die dazu führen können und ein bisschen häufiger als die anderen, die da immer so genannt werden. Nach langen Überlegungen und nachdem ich den Podcast von den Kollegen von Pincast Februar letzten Jahres gehört habe, habe ich mich entschlossen, den Aortic Dissection Detection Risk Score, ADDRS, mit in unseren Algorithmus aufzunehmen. Was ist das also? Nun, es ist ein Score, bei dem man maximal 3 und minimal 0 Punkte erreichen kann. Und das heißt, any high risk condition, also Marfan-Syndrom, Familienanamnese von Aortendissektionen, die Klappen Problematik, die schon angesprochen wurde, alles das, was ich vorher schon genannt habe, oder eben das vorbestehende thorakale Aortenaneurysma. Dann beschäftigen wir uns mit dem Schmerz. Passt der Schmerz? Also ist er in der Brust und im Rücken oder der abdominelle Schmerz? Insbesondere der plötzliche Beginn und die sehr, sehr schnelle, sehr starke Intensität und oder reißende Qualität. Und als letztes finden wir etwas in der Untersuchung. Das heißt, haben wir ein Perfusionsdefizit, ein Pulsdefizit, ein Blutdruckdefizit oder eben die fokalneurologischen Defizite plus den Schmerz, also Schmerz plus 1, 1 plus den Schmerz, ein neues Aortengeräusch und den Schmerz und eben Hypotension oder Schock. Was sagt uns das jetzt? Wie oft ist also das akute Aortensyndrom bei einem ADDRS-Score von 0? 2,7%. Das hilft uns also nicht wirklich. Und bei einem Punkt sind wir schon bei 9%. Das heißt, also zum Ausschluss funktioniert es nicht so. Warum habe ich ihn also mit reingenommen? Wenn man also jetzt weiterhin sagt, okay, die Dedimere, sehr unspezifisch wieder, wie bei der Lungenembolie, eigentlich kann man sie nicht benutzen. Außer man findet eine Niedrigrisikogruppe, nämlich 0 und 1 beim Aortic Detection Risk Score. Denn wenn die Dedimere negativ sind und der ADDRS ist 0 oder 1, dann haben wir nur noch 0,3%. Das heißt, da können wir schon mal ganz gut mit arbeiten. Eine kleine Einschränkung muss man machen, wenn der Symptombeginn unter 2 Stunden ist, kann es noch zu einem fehlenden Anstieg der Dedimere gekommen sein. Und dann müssen wir dann doch nochmal nachdenken, wie wahrscheinlich ist es überhaupt? Denn beim Symptombeginn unter 2 Stunden, und wenn ich sage, ja, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass der Patient das hat, dann muss man bei einer Erkrankung, wo die Mortalität in Stunden gemessen wird, im Prinzip schon überlegen, ob nicht ein Notfall-CT notwendig ist oder ob man da wirklich noch die Zeit hat, auf irgendetwas zu warten. Eine Einschränkung, die man im Algorithmus jetzt nicht so findet, ist, dass wenn die Schmerzen schon länger sind, also über 3 bis 5 Tage, dann kann es auch sein, dass die Denimere schon wieder abgefallen sind. Muss aber nicht. Habe ich aber nicht mit aufgenommen, weil irgendwo muss man den Algorithmus dann ja auch so lassen, dass man ihn noch anschauen kann. Jetzt kommt's. Wir dürfen Ultraschall machen. Ist das nicht toll? Aber was bringt uns der Ultraschall jetzt eigentlich noch? Tja, der Score 0 und 1 und ein negativer Pokus liegt bei 2%. Das ist mir bei der Aortendissektion zu hoch. Aber wenn man noch die negativen Dedimere dazu nimmt, dann kommen wir auf eine Rate von 0% in den Untersuchungen aus Italien. Und da muss man sagen, Sapperlot, das hört sich doch ganz gut an. Was zeigt uns jetzt das Pokus? Die direkten Pokuszeichen, also einen Flap, das intramurale Hämatom, die penetrierenden Aortenulzera, diese Dinge, wenn man das findet, dann kann man sich schon ziemlich sicher sein. Spezifität 97%, Sensitivität 45,5%, also wir finden nicht so viele, aber wenn, dann können wir uns schon ziemlich sicher sein. Die indirekten Zeichen, also große Aortenwurzel, Perikarderguss oder Tamponade und die Aortenklappeninsuffizienz auf der Basis dessen, dass das alles ein bisschen groß wird für die kleine Aortenklappe. Nun, die haben eine Sensitivität von 89%, aber die Spezifität ist nur 74%. Da muss man sagen, was wird also angeschaut? Wir machen einmal einen fokussierten Herzultraschall, also ob man den jetzt viel, Fade oder was auch immer nennt, ist mir eigentlich auch egal. Vom Jugulum her schauen wir uns den Aortenbogen an. Wir versuchen uns quasi durch das Herz durch die retrokardiale Aorta einzustellen. Kennt man von der Unterscheidung, ob jetzt der Perikarderguss oder der Pleuraerguss vorliegt. Und die Aorta abdominalis schauen wir uns auch an. Wenn wir also jetzt gar nichts sehen, keine direkten, keine indirekten Zeichen, dann ist das schon mal ganz gut. Dann warten wir einfach ab, ob unser negatives Dedimer da ist und entscheiden weiter. Wenn wir jetzt Zeichen sehen, dann wird nämlich noch einmal unterschieden, haben wir direkte Zeichen, dann geht es nämlich direkt ins CT. Wir verkürzen also die Zeit und damit auch die Mortalität, indem wir die direkten Zeichen finden und dann sehr, sehr schnell die weitere Diagnostik und die Therapie einleiten. Wenn wir nur indirekte Zeichen haben, da habe ich jetzt noch einen kleinen Entscheidungspunkt eingebaut, wo man drüber nachdenken kann, passt das alles wirklich oder habe ich die Zeit oder die Muße von der Einschätzung des Patienten her, kann ich mir das leisten, jetzt abzuwarten? Oder sollte ich sagen, nee, der ist mir nicht stabil genug, der Schmerz ist einfach so typisch, ich gehe direkt ins CT. Das ist wieder eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung. Warum also jetzt so ein Heckmeck? Nun, die Mortalität der Typ-A-Dissektion in den ersten 48 Stunden ist 1% pro Stunde. Das heißt, die Hälfte ist nach 2 Tagen tot, wenn man das übersieht. Aber wir sind ja super, wir übersehen ja nicht so viele. Nun, bei einem von 6 Patienten wird die Aortendissektion nicht bei der ersten Vorstellung erkannt. Das ist jetzt, naja, sagen wir mal, jeder 12. ist dann fällig, ne? Und das ist natürlich nichts, was wir wollen. Jetzt nehmen wir an, wir haben es richtig gemacht und haben es jetzt geschafft, die Aortendissektion zu erkennen. Was wollen wir dann also erreichen? Als erstes brauchen wir mal unsere interventionellen Radiologen und unsere Gefäßchirurgen. Die müssen mal beikommen, aber mal ganz schnell. Und wir werden natürlich trotzdem tätig. Denn das, was die Patienten häufig haben, sind Schmerzen, sonst wären wir gar nicht auf die Idee gekommen. Das heißt, diese Schmerzen werden aggressiv therapiert. Dann wollen wir den Blutdruck runterbringen, der meist auch sehr, sehr hoch ist. Welcher ist nun der richtige Blutdruck? Ist es der höhere oder der niedrige, wenn die jetzt unterschiedlich sind auf beiden Seiten? Nun, ich würde mit dem höheren gehen, weil der niedrige meist an dem linken Arm eher auf das falsche Lumen hinweist. Und der höhere Druck ist im Prinzip erstmal der reelle und den wollen wir runterbringen. Was nehmen wir da typischerweise? Urapidil ist eigentlich das Mittel der Wahl. Denn wir wollen das weitere Einreißen, das weitere Aufwühlen der Schicht zwischen der Intima und der Media auf jeden Fall verhindern. Und so muss der Blutdruck runter. Aber damit das gut funktioniert, muss erstmal der Beta-Blocker ran. Warum? Wenn wir jetzt den Blutdruck senken und haben eine Reflextachykardie, dann kommt es zu noch größeren Wandspannungen und dann haben wir überhaupt nichts erreicht. Dann kann es nämlich auch zu vermehrten Rupturen kommen und dann ist das nicht gut. Deswegen Schmerztherapie, danach den Beta-Blocker, dann das Urapidil. Wo wollen wir hin? Nun, Zielfrequenz ist 60, Schmerzen sollen natürlich gut aushaltbar sein und der Blutdruck 100 bis 120. Wir machen einen invasiven Blutdruck und kreuzen. Da ist bei jeder Klinik ein anderes Schema vorgesehen, kreuzt man 6, kreuzt man 8, was weiß ich. Da muss man an jedem Standort individuell entscheiden, wie man da rangehen will. Aber das sind die Dinge, die wir tun können, um den Patienten optimal vorzubereiten, damit die Intervention stattfinden kann. Die drei Fragen, die wir stellen wollen, die in einer zwar kleinen Untersuchung, aber trotzdem dazu geführt haben, dass in 65% direkt die korrekte Verdachtsdiagnose gestellt wurde, waren: War der Schmerz scharf oder reißend? Hat der Schmerz in Bauch oder Rücken ausgestrahlt? Und war der Schmerz direkt maximal, also die SAB des Thorax? Ich fasse es nochmal zusammen. Aortendissektion, echt eine fiese Erkrankung. Wann sollten wir den Verdacht haben? Brustschmerz plus 1, 1 plus Brustschmerz, Rückenschmerz plus 1 und 1 plus Rückenschmerz. Und natürlich, wenn es typisch ist, dann ist es typisch. Wir machen den Score. Ist der Score 0 oder 1? Dann können wir uns noch die Zeit nehmen, über POCUS und über Dedimere nachzudenken. Ist der Score nicht 0 oder 1? Dann geht es direkt ins CT. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass auch ein negatives Dedimer uns nicht weiterhilft. Warum? Das müsst ihr euch bei meinen Gedanken zu Diagnostics nochmal anhören. Das führe ich jetzt nicht nochmal alles aus. Das heißt, POCUS möglich? Nun, es muss natürlich jemand da sein, der das auch bedienen und interpretieren kann. Und das ist einfach nicht immer gegeben. Da muss man auch ehrlich zu sich sein. Hat man 24/7 jemand da, der das in einer Qualität machen kann? Zu sagen, das reicht uns als Aussage? Ich sag mal, vertun tut man sich nicht viel. Denn wenn man jetzt nichts sieht, ist es auch nicht schlimm. Und wenn man was sieht, wird man einfach schneller. Und das ist das Wichtige daran. Danach fragen wir uns, ist der Symptombeginn unter 2 Stunden? Und wenn ja, dann ist es wieder doof. Dann müssen wir wieder nachdenken und eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung machen. Aber wenn es über 2 Stunden ist, dann sind die Dedimere in der Niedrigrisikogruppe. In der Niedrigrisikogruppe habe ich in der Niedrigrisikogruppe schon gesagt. Also nur bei denen, die 0 oder 1 haben und nicht bei denen, die 2 oder 3 haben. Ein gutes Mittel, um den Patienten in eine noch niedrigere Risikogruppe zu verschieben und damit die Entlassung ins Auge zu fassen oder zumindest den Shift zu einer anderen Differentialdiagnose. Denn man kann ja noch andere Dinge haben, wenn man Brustschmerz hat. Ich sag mal, da fällt einem ja vielleicht das eine oder andere ein. Ist nun irgendwas von unseren Dingen dann positiv, dann geht's ins CT und wir machen das als Notfall. Haben wir dann keine Aortendissektion, sind wir glücklich und widmen uns wieder den üblichen schmerztherapeutischen und diagnostischen Möglichkeiten bei Brust- und Rückenschmerz. Oder wir sagen, oh je, da haben wir eine fiese Aortendissektion gefunden, dann haben wir den Herzchirurgen und den interventionellen Radiologen. Wir machen unsere medikamentöse Bridging-Therapie und danach geht's in die Intervention, in den OP oder wie auch immer. Auf jeden Fall können wir uns auf die Schulter klopfen, denn vielleicht können wir damit unsere Entdeckerquote erhöhen und nicht jeden 6. heimschicken, der dann ja, so Gott will, hoffentlich wiederkommt und den wir dann entdecken. Aber besser ist es beim ersten Mal.
Und damit danke ich euch für die Aufmerksamkeit und freue mich auf eure Kommentare. Und bis dann für alle Freunde der klinischen Notfallmedizin am Bundeswehrzentralkrankenhaus.